gibt, warum das Menschen nicht in die Kirche wollen und warum sie sich auch nicht identifizieren mit dem christlichen Glauben. Und wir können vielleicht da übergehen jetzt, Rahel. Das ist von diesen vielen Gründen gibt es einen Grund, den Jesus nennt, in einem Gleichnis. Und zwar in einem Gleichnis, wo das damalige jüdische religiöse System grundlegend hinterfragt hat. Und das jüdische religiöse System, das war ein System, das so richtig etabliert war. Das war das Establishment. Und das Gleichnis, das wir heute miteinander anschauen, hat auch heute noch die gleiche Kraft, das religiös etablierte System in unserer Zeit grundlegend zu hinterfragen. Und die Hinterfragung, die findet statt gegenüber den Kirchen. Wir haben Landeskirchen, wir haben Freikirchen. Aber wir haben auch säkulare Religion, die sich etabliert hat bei uns. Und das Gleichnis, das hinterfragt ganz grundlegend auch die säkulare Religion, die wir da zum Teil auch gesehen haben im Slido. Aber es geht ja vor allem darum, dass Jesus, da was wir vielleicht religiös denken, da die Gedanken und die Gefühle, die wir haben, wo sich etabliert haben in unserem System, in unserer Art, an die Religion anzutreten, zu hinterfragen. Und das Gleichnis, das ist das Gleichnis, das du vielleicht schon gehört hast, unter dem Namen der verlorene Sohn. Jetzt, das Gleichnis ist ein Gleichnis, das nicht nur von einem verlorenen Sohn redet, sondern von zwei verlorenen Söhnen. Jetzt musst du mir die nächste Folie geben. Danke. In diesem Gleichnis hat es zwei. Und ich sage euch, die explosive Kraft und Wirkung von diesem Gleichnis kommt erst so richtig zum Tragen, wenn man die beiden vergleicht miteinander. Und Rahel liest uns jetzt einmal den ersten Teil vor von diesem Gleichnis und ich bin gespannt, was du uns vorlesst. Aus Lukas Kapitel 15.
Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, «Ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz jetzt schon haben.» Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein.
Merci, Rahel. Jesus hat mit dem Gleichnis wirklich die Leute perplex machen. Und das Ziel von dem Gleichnis ist über alle Zeiten immer das Gleiche. Auch uns dazu zu führen, Fragen zu stellen, die wir vielleicht bis jetzt gar nicht gefragt haben. Zur damaligen Zeit hat es noch keine Erbvorbezüge gegeben. Da hat man das Erbe bekommen, wenn der Vater gestorben ist. Und der jüngere Sohn, indem er zum Vater geht, kannst du mir die nächste Folie geben, mein Klicker funktioniert nicht. Indem er zum Vater geht und sagt, gib mir das Erbe, sagt er im Prinzip, ich wünschte, du wärst tot. Das ist das, was ich möchte. Ich interessiere mich für dein Zeug, ich will das Zeug, aber dich will ich nicht. Mich interessiert, was du kannst geben, aber die Beziehung zu dir interessiert mich nicht. Ich will mein Zeug und ich will es sofort, egal ob du jetzt lebst oder tot bist, ich will das Zeug. Und das Überraschende war für die Leute, gewesen, wie der Vater dann reagiert. Der Vater macht, was sein Sohn wünscht. Das ist für damalige nordöstliche Väter völlig unüblich gewesen. Also ein üblicher, würdevoller Vater von damals, der hätte seinen Sohn richtig verbal zusammengestaucht und möglicherweise sogar mit physischer Gewalt aus der Wohnung geschickt, aus dem Haus, aus der Familie rausgejagt. So einen frechen Sohn toleriere ich nicht. Aber der Vater ist so anders. Der Vater macht, was sein Sohn wünscht. Und Zuhörer werden denken, das ist ein Spinner von einem Vater. Der hat keinen Rückgrat. Der ist voll daneben. Das ist gar kein richtiger Vater. Das ist eine richtig irritierende Geschichte. Und der jüngere Sohn, der nimmt dann, was der Vater ihm gibt. Und er geht möglichst weit weg vom Vater. Er geht ins Ausland. Und er verprasst das Vermögen in einem Lebensstil von der Selbstbestimmung und vom Genuss. Er hat Partys, er hat Freunde, er hat Alkohol, er hat Frauen, er hat Prostituierte. Er lässt sich richtig gut gehen. Und es kommt eine Hungersnot ins Land durch eine Wirtschaftskrise oder irgendetwas anderes. Und das ist immer wieder so in einem Land. Sind die Ausländer sind, denen schauen wir am wenigsten gut, wenn es eng wird. Und so ist es auch ihm gegangen. Er war der Ausländer. Und die Leute haben nicht für ihn geschaut und er hatte kein Geld mehr gehabt. Und darum sind seine Freunde plötzlich nicht mehr da gewesen und seine Freundinnen auch nicht mehr. Und er ist buchstäblich am Sauertrog von seinem Leben. Geendet, hat nicht mehr gewusst, woher. Und er kann einfach diesen Säue schauen. Eine völlig unwürdige Tätigkeit für einen Jude von damals. Und dort am Sauertrog von seinem Leben dämmert es ihm. Ich habe einen Fehler gemacht. Und er sagt sich, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Was passiert da? Er bereut. Es kommt Reue auf in seinem Herz. Er merkt, ich habe einen Fehler gemacht. Und er trifft eine Entscheidung. Ich will mich aufmachen. Er sagt, ich gehe zurück. Und das ist etwas, wo du, wo vielleicht da bist, oder auch du, wo zuschaust über den Livestream, wo du sagst, das ist genau das, was bei mir jetzt abläuft. Weil, verstehst du, der Vater hat dir so viel gegeben im Leben. Er hat dir und mir einen Körper gegeben, um einen Beruf lernen, eine Intelligenz, um Sachen geniessen, ein Maul mit Geschmackssinn für die meisten von uns. Und wir können feine Sachen essen, wir können etwas leisten im Leben. Er hat uns zu sexuellen Wesen gemacht, dass wir Sexualität leben können. Und du hast vielleicht gesagt, ich nehme da, was Gott mir geben kann, aber von Gott will ich nichts wissen. Und du hast das Leben angefangen, Leben in Saus und Braus, in der Selbstbestimmung und im Genuss. Und du hast all diese Sachen zur Fülle eingesetzt und es ist gut gegangen, eine Weile lang. Aber plötzlich geht es nicht mehr gut. Und Probleme kommen in dein Leben und du bist zum heutigen Zeitpunkt vielleicht eine Art wie an einem Sauertrog von deinem Leben angekommen. Dein Leben funktioniert nicht mehr. Und die Frage ist, ob du zur Einsicht kommst, wie der jüngere Sohn, und Reue in dein Herz hineinkommt. Und es kann sein, dass du durch die Corona-Krise genau so einen Punkt gekommen bist. Vielleicht bist du schon gar nicht mehr so jung. Vielleicht bist du so alt wie der Uli, den wir vorhin gesehen haben. Oder vielleicht bist du noch jung und merkst, dein Leben in der Selbstständigkeit, in der Selbstbestimmung und im Genuss funktioniert nicht. Und du bist in Abhängigkeiten hineingekommen von Suchtmitteln oder von dunklen Mächten, wo du Kontrolle nicht mehr hast über dein Leben. Und dein Leben läuft in Ruin. Und durch diese Corona-Zeit hast du wieder angefangen, Kontakt aufzunehmen mit der Kirche. Von all diesen Gründen, die wir vorhin gehört haben, fährst du an, dich hinterfragen, ist es echt noch richtig gewesen, dass ich weg bin von der Kirche oder dass ich gar nie erst mich für die Kirche und für den Glauben und für Gott interessiert habe. Und du kommst langsam zurück. Du sagst auch, ich will mich aufmachen. Und die Tatsache, dass du heute Morgen am Schauen bist oder die Tatsache, dass du heute Morgen da im Raum bist, sagt, du kommst langsam zurück, weil du Reue hast. Und jetzt kann es sein, dass währenddem, dass du zurückkommst, etwas ganz Wichtiges in deinem Herz ist. Etwas, was im Herz war von dem jüngeren Sohn. Er sagt nämlich nicht nur das, sondern er sagt auch, zum Vater möchte er denn da sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Warum sagt er das? Hast du auch schon überlegt, wenn du die Geschichte kennst? Die Rabbiner, die haben gelehrt, dass wenn man einen Fehler macht an der Gemeinschaft, dass man dann das, was man genommen hat von der Gemeinschaft, dass man es zurückzahlen muss. Und der jüngere Sohn, der sagt sich, ich muss jetzt meinem Vater das ganze Vermögen, das ich verprasst habe, wieder zurückzahlen. Der einzige Weg, wie ich das kann, ist, indem ich anfange, für ihn zu arbeiten. Und ich büße ab. ich zahle meinem Vater zurück. Und das ist etwas, was du vielleicht auch empfindest, wenn du da bist im Raum und dich langsam wieder am Glauben und der Kirche näher bist oder über den Livestream und zuschauen bist. Und du kommst zurück, und das erlebe ich sehr viel bei Menschen, die weit weg sind von der Religion, vom Glauben und langsam anfangen, einen Schritt zurückzumachen in die Kirche. Langsam wieder einen Schritt anfangen, zurückzumachen zum Glauben, dass sie es richtig gut machen wollen. Sie möchten Gott zurückzahlen für das, was sie falsch gemacht haben. Sie wollen sich zurückverdienen. Sie wollen Gottes Tagelöhner werden. Sie wollen ganz viel beten, sie wollen ganz regelmäßig in die Kirche kommen, sie wollen ganz viel Geld spenden, sie wollen helfen in der Gemeinde, sie wollen sozial aktiv werden, sie wollen die Bibel jeden Tag lesen. Das ist eine unglaubliche Liste, wo sie mir manchmal sagen, sie machen viel mehr als ich, der schon lange Christ bin. Warum? Weil sie wollen Tagelöhner sein, sie wollen zurückzahlen, das, was sie gemacht haben. Und es ist eigentlich ein guter Impuls. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Es zeigt, wie tief das Treue geht. Im Herz von dir, wenn du am Zurückkommen bist. Aber zum guten Glück, und das bewegt mich immer wieder, ist ein Vater, der auftaucht im Leben von dem verlorenen jungen Sohn, der zurückkommt. Auf eine Art und Weise, wo ihn und alle, die diese Geschichte gehört haben damals und hoffentlich auch dich, wenn du am Zurückkommen bist, total überrascht.
So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und er ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden. Und ein Freudenfest begann.
Danke vielmals. Was Jesus da macht, ist, er rekalibriert unser Gottesbild. Versteht ihr das Wort, rekalibrieren? Manchmal an der Maschine, wo ich mich war bei der Martina, also in der Martini, und die Stiftung gemacht habe, dann hat man so Maschinen gehabt und irgendetwas ist schief gewesen. Und dann hat man es rekalibrieren müssen. Wieder richtig machen. Machen, dass die verschiedensten Messinstrumente an diesem System wieder stimmen. Und was Jesus da macht, ist, er rekalibriert, er redefiniert unser Gottesbild. Weil, versteht ihr? Väter damals sind nicht gerannt. Mütter sind gerannt. Väter damals, die haben nicht umarmt. Mütter haben umarmt. Väter haben nicht geküsst. Mütter haben geküsst. Die Frauen haben das gemacht. Die Kinder vielleicht auch. Aber Väter, nein! Kommt nicht in Frage. Ein würdevoller Vater bleibt sitzen, das ist ein Pascha. Wenn du etwas willst von ihm, dann kommst du gefälligst du zu ihm. Und Jesus rekalibriert das Gottesbild der damaligen Zuhörer und hoffentlich auch von dir heute Morgen. Wenn du am Zurückkommen bist und du willst ein Tagelöhner werden von Gott und ihm zurückzahlen, was du ihm alles genommen hast und deine Schuld abbüßt und deine Schuld ist real, deine Sünden sind real. Dann sagt Jesus, der Vater im Himmel ist anders. Er ist wie eine Mutter. Er rennt dir entgegen und er umarmt dich mit dem Sauengestank in deinen Kleidern und küsst dich sogar noch. Absolut Corona-unkonform. Kein Social Distancing zwischen dem Vater und dem jüngeren Sohn. Jesus rekalibriert hoffentlich heute Morgen dein Gottesbild. Und wenn du dich am Nächsten bist im Glauben, durch Krisen, die du durchgemacht hast, und ich kann euch sagen, Krisen ist gross im Moment. Einer von meinen Jugendfreunden, der lange gekämpft hat, mit Arbeit finden, Single geblieben ist, etwa in meinem Alter, hat Kündigung bekommen. Und hat sich vom Freitag auf den Samstag das Leben genommen. Die Krise ist gross. Die Not ist riesig. Komm zurück, Der Vater wartet auf dich sehnlichst. Wir haben es gehört. Und wenn er sieht, dass du kommst, er wartet, bis du kommst. Er geht dich nicht holen. Er greift nicht nach dir, aber wenn er deine Sehnsucht sieht, um zurückzukommen zu ihm, dann kommt er dir entgegen wie eine Mami. Der Vater im Himmel ist anders. Jesus rekalibriert unser Gottesbild. Und jetzt passiert es, und jetzt wird es heavy, und jetzt wird es explosiv. Weil da gibt es nicht nur den älteren Sohn und den Vater, sondern da ist auch noch ein jüngerer Sohn. Und der jüngere Sohn, der ältere Sohn, Entschuldigung, wird wütig, und das ist noch gelinde Ausdruck, der wird Sternshagel verrückt, sagen wir im Schweizerdeutschen, gell? Der ältere Sohn wird Sternshagel verrückt wegen der Kosten und wegen dem Risiko von dem, was der Papi jetzt schon wieder macht. Weil der hat das Mastkalb geschlachtet. Und viele Familien haben damals vielleicht ein Mastkalb verschlachten in einer Generation. Haben Zeltenfleisch gegessen. Das war etwas am kostbarsten, was sie machen können. Und der Papi hat meinem jüngeren Bruder ein riesen Erbe mitgeliefert. Und kommt der Quackli, der das Erbe verprasst hat mit Prostituierten, kommt er zurückgeschlachtet dran als Mastkalb. Das kostet uns wahnsinnig viel. Und das Risiko ist riesig. Hätte er ihn doch nur als Tagelöhner aufgenommen, weil er nimmt ihn als vollwertigen Sohn in der Familie auf, mit dem Risiko, dass er nochmal die ganze Geschichte nochmal einmal durchzieht. Der ältere Sohn wird Sternshagel verrückt.
Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb.
Was macht Jesus da? Jesus rekalibriert in dieser Geschichte nicht nur unser Gottesbild, sondern er rekalibriert auch Sünde, was Sünde ist. Und jetzt wird es heikel. Erst jetzt, wo man das, was Jesus sagt, über den Jüngeren und über den Älteren nebeneinander stellt, wird es brenzlig. Weil Jesus sagt, der jüngere Sohn ist verloren in seiner Schlechtheit, in seinem moralisch schlechten Leben, oder? Wir wissen alle, was Sünde ist, das, was der jüngere Sohn gemacht hat. Aber Jesus sagt da, der Ältere ist verloren in seiner Gutheit. Jesus geht da als Eingemachte. Stimmt das wirklich? Ist der ältere Sohn verloren? Und ist er verloren in der Gutheit? Ja. Ihr könnt es lesen. Der ältere Sohn hat nicht ins Haus hineingehen. Er will nicht ins Fest vom Vater. Er will nicht in die Nähe vom Vater. Der Vater, der hat schon wieder alles falsch gemacht. Er verweigert sich der Nähe zum Vater. Er ist zwar physisch ein bisschen näher wie der damals jüngere Sohn, aber er hält sich genauso fern vom Vater wie der jüngere Sohn. Jesus sagt, beide sind verloren, der Jüngere und der Ältere. Und mit welcher Begründung, und das ist jetzt krass, mit welcher Begründung argumentiert der ältere Sohn, dass er sich von dem Vater fernhalten muss? So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Was ist das für einer? Das ist ein Superchrist. Wenn du den anschaust und denkst, Vorbild hoch zwei, das ist der immer in die Kirche kommt. Das ist der immer betet. Das ist der immer die Bibel gelesen hat. Das ist der spendet. Das ist der immer das macht, was der Vater will. Und all das Gute wird für den älteren Sohn zum Grund, auf Distanz zu gehen zum Vater. Alles religiös Gute, das der ältere Sohn tut, nimmt er als Grund, zum Abstand zu nehmen vom Vater. Und Jesus rekalibriert da, was Sünde ist. Alles ist Sünde, wo ich einsetze in meinem Leben, um auf Distanz zu gehen von Gott. Die schlechten moralischen Sachen, Sex mit Prostituierten, falsch mit dem Geld umgehen, weiss der Guckers was alles. Und auch alles Gute, wo ich in die Hand nehme, um auf Distanz zu gehen von Gott. Was Jesus da sagt, ist, gut zu tun kann Sünde sein. In der Hand vom selbstgerechten, von selbstgerechten Christen wird das Gute zu einer Sünde. Wow! Das ist jetzt heavy. Die guten Sachen, die kennen wir. Ich bringe ein paar Beispiele. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat mir jemand erzählt, ist wieder jemand zum Glauben gekommen, der das Leben in Saus und Braus gelebt hat. Und das stickt mir, die werden denen wird einfach vergeben. Hätte ich doch das selber auch so gemacht, hat er mir gesagt. Was ist da los? Der tut das Gute behalten in seinem Leben und setzt sie ein, um zu sagen, eigentlich muss Gott mir etwas geben, was ich möchte, aber ist nicht an Gott selber interessiert. Das war ein älterer Sohn, der schön fromm in Gottesdienst und in die Kirche kommt. Und ich hoffe, ihr kommt übrigens, wenn ihr den Livestream schaut oder da sind, heute Morgen, ihr kommt nächsten Sonntag wieder. Ja, das war ein Kirchengänger, der eigentlich in seinem Herz gleich erleben wollte, wie der, der nicht mehr in die Kirche kam. Das kann also etwas Gutes sein. Aber es gibt noch mehr Sachen. Zum Beispiel höre ich das viel. Und in den letzten Jahren hat sich das beschleunigt. Dass Christen sagen, ich habe ein gutes christliches Leben geführt und dann sind Probleme in mein Leben gekommen. Und Gott müsste diese Probleme weggenommen haben. Und darum will ich nicht mehr wissen von dem Gott. Es gibt am Laufmeter ältere Söhne und ältere Töchter, die sich vom Glauben verabschieden, weil sie gute Christen gewesen sind und dann Probleme in ihr Leben gekommen sind und dann sagen sie, von dem Gott will ich nicht mehr wissen. Sie sagen, das Gute, das ich gemacht habe, das zwingt mich jetzt dazu, auf Abstand zu gehen von dir, Gott. Gott, eigentlich bin ich nur an das interessiert, was du mir gibst und nicht an das, wer du bist. Nochmal ein Beispiel. In unserem freikirchlichen Kreis tut man ja gerne vom Zehnten reden, vom Geben von 10%, vom Einkommen. Die einen machen das ein bisschen nach oben korrigiert und andere nach oben korrigiert. Aber wenn wir unsere Herzen prüfen, immer wieder sage ich, ich gebe gerne 10% von meinem Einkommen der Kirche. Gott, solange ich die anderen 90% kann einsetzen, so wie ich das möchte. Ist Spende gut? Man würde sagen, kann Spende zu einer Sünde werden? Gemäss dem Gleichnis der beiden verlorenen Söhne, ja. Du sagst vielleicht, Gott, ich gebe 10% oder ich gebe wie viel auch immer, damit ich selber kann entscheiden, was ich mit dem Rest mache. Etwas, das nach außen so gut aussieht, ist letztlich ein Mittel in deiner Hand, um Gott dir vom Leib zu halten. Du kaufst dir deine Freiheit von Gott. Sieht nach außen super aus. Ich bin froh, dass ganz viele von euch da vielleicht leben, damit wir als Kirche weiter funktionieren können. Wer weiß, wie das Budget nächsten Monat dann aussieht, wenn ich so predige. Gut zu tun kann zur Sünde werden. Oder noch etwas Letztes. Ist Vergebung in Anspruch nehmen etwas Gutes? Sollen wir da? Ja. Vielleicht bist du in deinem Leben an einem Punkt, wo du Vergebung in Anspruch nimmst, nur damit du wieder die gleiche Sünde nachher dann wieder machen kannst. Könnte es sein, dass Vergebung in Anspruch nehmen etwas ist, wo du an sich gut ist, aber du nimmst es in deine Hand, damit du dein gottlose Leben kannst weiterführen. Es gibt zwei Wege, sich Gott vom Leib zu halten. Das ist das, was wir sehen in diesem Gleichnis. Ein unmoralisches Leben und ein moralisches gutes Leben. Und da geht Jesus radikal an die Wurzeln des Problems der Religion. Er sagt, der Jüngere ist verloren in seiner Schlechtheit und der Ältere ist verloren in seiner Gutheit. Beide teilen die Welt auf in zwei Gruppen. Die außerhalb der Kirche, die so in Sünde leben, scheinbar in unseren Augen, die teilen die Welt in wir, die nicht in die Kirche gehen, und die Heuchler in der Kirche. Einer der Gründe, die wir gehört haben vorher. Und wisst ihr was? Sie haben zu dir recht. Weil in der Kirche sind ein Haufen von denen. Und die sagen, ich lebe ein gutes Leben als Christ. Und die da draußen, das sind Sünder. Schaut mal ihr unmoralisches Leben an. Aber das ist vielleicht in der Hand vom selbstgerechten Christ. Ist alles Gute letztlich eine Sünde, weil es ihn oder sie dazu führt, Abstand zu haben von Gott. Was passiert mit diesen beiden? Und wir lesen noch den Schluss.
Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden.
Der Vater taucht im Leben auf vom jüngeren Sohn und verhaltet sich so völlig nicht normal, so wie eine Mutter. Und nachher dann, wo der ältere Sohn auf Abstand ist, was macht er? Er kommt weg von seinem Fest und sucht, und das hat der Rembrandt, der das Bild gemalt hat, leider nicht gemalt. Aber er hat noch weitere Figuren gemalt. Ich meinte, er sehe das sogar selber da. Aber es hat Beobachter von dem Ganzen. Und der ältere Sohn ist irgendeiner von diesen Beobachtern. Und man sieht es aussen nicht, aber er kocht vor Wut. Er ist gefangen in seiner selbstgerechten Art. Und der Vater verlässt dann das Fest und taucht auf im Leben vom älteren Sohn. Und sagt ihm das, was wir vorne gehört haben. Und Jesus liest den Text zu einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen. Das müssen wir sehen. Ich lese euch jetzt die ersten drei Verse vor, von dem Kapitel in Lukas 15. Soll ich das Ganze durchzählen? Vielleicht schaffen wir es dann. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und von anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Wer sind da in der Geschichte von der verlorenen Söhne? Das sind die Jüngeren. Die jüngeren Söhne und jüngeren Töchter. Denen war es wohl mit dem Jesus. Und wie reagieren die Älteren, die in der Kirche sind, die etabliert sind? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind die, das bist du und ich vielleicht. Waren darüber empört. Geht's noch? Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab, das geht nicht, das ist nicht moralisch gut. Und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und dann heißt sie aller Schlichtheit, da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Und es kommt zuerst anders und dann kommt da von den verlorenen Söhnen. In dieser Geschichte von Jesus wird es klar, dass die jüngeren Söhne zurückkommen. Die haben Reue und die kommen zurück und sie nehmen die Liebe von dem außerordentlich speziellen Vater an. Die Schlüsselfrage ist, ob die da Gnade auch annehmen. Ob die verloren sind, ob du, wo verloren bist, in der Sünde vom Gutsein, wenn du jemand bist, wo das Gute, wo du leistest, das religiös, deine guten religiösen Werke letztlich brauchst, um Gott auf Abstand zu halten, wenn du das merkst in deinem Leben, ist die Frage, ob du die Geschichte von den verlorenen Söhnen kannst annehmen. Und du musst genau den gleichen Weg gehen wie der jüngere Sohn. Du musst so in sich kommen, wie schuldig du geworden bist. Und du musst Demut haben und Reue und zurückkommen. Und weißt du, was passiert dann? Dann nimmt dich der überraschend andere Vater genauso auf, wie er den jüngeren Sohn aufgenommen hat. Das ist die Sehnsucht vom Vater. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Da werden Gefühle zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, das sagt ganz viel aus. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, der in Saus und Braus gelebt hat, und er kommt und es wird ihm einfach so vergeben. Wenn da bei dir Freude auslöst und du sagst, yes, das wirklich, das ist super. Da feiern wir, da stoßen wir an mit einem Wein vom Hans-Peter Witschi. Oder? Dann weißt du, dass du das Evangelium verstanden hast. Aber wenn du empört bist und sagst, hätte ich es doch auch gemacht, dann prüf, ob du ein älterer Sohn oder eine ältere Tochter bist. Es ist keiner, der so liebt wie du. Du bist völlig jenseits von unseren Erfahrungskategorien, Vater im Himmel. Du verhaltest dich manchmal wie eine Mami. Und du tauchst in unserer Verlorenheit auf. Du wartest diszipliniert, bis wir einsichtig werden. Und bis wir anfangen, Reue zu zeigen. Und wir danken dir für jeden Impuls der Reue, den du in uns geweckt hast. Durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben und durch das Wirken von deinem Geist. Für alle jüngeren Söhne und Töchter, die jetzt weit weggegangen sind von der Gemeinde und vom Glauben und auf die Kirche geschaut haben und auf Christ und gesagt haben, das sind Heuchler und sie haben mich enttäuscht und in der Kirche gibt es keine Antworten. Lock uns bitte wieder zurück mit deiner Liebe. Und schenk, dass wir unser Bild von dir können rekalibrieren lassen, damit wir verstehen, wir müssen es nicht zurückzahlen, weil wir können es nicht, aber du empfängst uns mit deiner Liebe, mit dem Dreck und dem Gestank und du säuberst uns. Wegen dem, was dein Sohn Jesus Christus gemacht hat am Kreuz. Und wir empfangen deine Vergebung und die Würde vom wieder Teil der Familie sein, ganz und gar, mit allen Rechten. Aber Vater, im Himmel zur Zeit von Jesus sind es die Religiösen, die wirklich Verlorenen waren. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und du hast sie schockieren mit dieser Geschichte. Und wir bitten dich, Vater im Himmel, dass du uns, wenn wir Menschen sind, die uns Christen nennen und uns als Christen sehen, aber unsere guten religiösen Werke letztlich als Waffe gegen dich einsetzen, um uns dich vom Leib halten und ohne dich das Leben, gottloses Leben zu führen, in der scheinbaren Nähe, aber in einer unendlichen Weite von dir. Erreich unser Herz. Keiner liebt wie du. Und wie es Martina gesagt hat, du bemerkst unsere Abwesenheit, auch wenn wir physisch vielleicht im Gebäude sind oder physisch vor einem Bildschirm. Wir bitten dich, dass du auftauchst in unserem Leben und uns die gleiche Einsicht gibst wie die jüngeren Söhne und Töchter, die in der Offensichtlichkeit von ihrem unmoralischen Leben merken, ich habe einen Fehler gemacht. Hilf uns, die gleiche Einsicht zu haben über das Gute, das wir gemacht haben, das wir als Waffen eingesetzt haben gegenüber dir. Und wir sagen dir, es tut uns das tiefste Leid, dass wir dermaßen grosse Heuchler geworden sind. Vergib uns. Und nimm uns auch in deine wunderbare Umarmung. Löse unseren Stolz mit deiner Hingabe an uns und deiner Liebe. Hilf uns, wieder zurückzufinden ins Fest der Freude. Überträg du deine Emotionen, die so deutlich sind und nicht mehr deutlicher könnten sein, auf unsere Herzen. Schenk uns Freude an jedem verlorenen kleinen Bruder und kleinen Schwester. Schenk, dass Jubel durchbricht durch die stolzen Mauern von unseren Herzen. Führ du uns zusammen wieder als Familie in deiner Gegenwart. Amen.